967 Geschlechter vor der Erschaffung der Welt. Nochmal, 967 Geschlechter vor der Erschaffung der Welt waren die heiligen Buchstaben bereits erschaffen. Die 22 Otiot, die 22 Zeichen des hebräischen Alphabetes. Aber wo waren sie jenseits von Zeit und Raum? Nun, man sagt, die Otiot waren schwarze Flamme auf weißem Feuer. Nochmal, schwarze Flamme auf weißem Feuer. Aber wo waren sie? Nun, beim Ewigen. Und was machten die Otiot den lieben langen Tag? Oi, der Tag war ja noch gar nicht erfunden. Also was machten die Otiot jenseits von Zeit und Raum? Sie sangen Tehillim, sie sangen Loblieder, etwa so. Halleluja, 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 kol hanshama halleluja, 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 kol hanshama. Moment. Kol ha-Neshamate Halleluja, die Neshamot, die Seelen waren ja noch gar nicht erschaffen. Also die konnten den Ewigen noch gar nicht loben. Aber als nun der Ewige, die Ewige, das Ewige beschloss, eine Welt zu erschaffen, beschloss sie, diese Welt aus diesen 22 Otiot, aus diesen 22 Buchstaben zu erschaffen. Und was passierte? Haben Sie irgendeine Idee, was passierte? 22 Kandidaten für den Anfang? Es gab Streit. Es gab sofort Streit, weil jeder der 22 Buchstaben einen Haufen Argumente hatte, warum er der Erste sein sollte. Allerdings, ein Buchstabe stand an der Seite und stritt nicht mit. Das war das Bet, der zweite Buchstabe, das Bet. Und Ribbono Shel Olam sagt, nun ja, du hast einen starken Fuß, du hast einen starken Rücken, du hast ein rundes und wärmendes Dach und du bist nach einer Seite hin völlig offen. Mit dir werde ich die Schöpfung beginnen. Ja, sagt das Bett, denn mit mir wirst du auch, werden auch deine Schöpfung der Eins dich lobpreisen. Baruch, Ata, Adoy Shem, Elokeinu und so weiter und so fort, der uns heute hier zusammen an diesen Ort geführt hat. Ist ja ein Wunder. Gut, danken wir dafür. Also, mit dem Bet beginnt die ganze Schöpfung. Bereshit bara Elohim et shamayim ve et haaretz. Im Anfang schuf der Ewige Himmel und Erde. Aber in dem Moment, wo die Schöpfung begann, begannen auch die Gegensätze. Licht und Dunkel, das Meer und das Firmament, das Wasser und das Trockene und ja sogar Adam Kadmon, der erste Adam, Zachar Venekeva Bara Otam, männlich und weiblich, schuf er sie, den einen Adam, steht geschrieben. Nur sagt der Ewige, ich werde die Welt auf Chesed, auf Liebe aufbauen. Und dann schaute er noch einmal hin und sah diese ganzen Bösewichte, die dir kommen würden, das Geschlecht von Sedom und all die Bösen. Und er sagt, nein, 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 ich werde die Welt auf Gvura, auf Stärke aufbauen. Schaut sie noch einmal hin und sieht die ganzen Tzadikim, die ganzen Gerechten. Abraham und Sarah und Yitzhak und Rivka, Rebekka, Yitzhak und Rebekka, hier war gerade irgendwo Rebekka, ja. Und er sah die ganzen Gerechten und sagt, naja, da kann ich die Welt also nicht auf Strenge aufbauen. Und was tat der Ewige, gelobt sei er? Er nahm das Maß von Gvura, von Strenge, und das Maß von Chesed, und hierauf wurde die Welt errichtet. Das Shir HaShirim, das hohe Lied Salomos, was ich Ihnen zum Anfang gesungen habe, kommt aus einem Buch. Es ist ein kleines Büchlein, das Shir HaShirim. Und es gab mal einen weisen Rabbiner, Rabbi Akiva, der sagte, dieses Büchlein sei hochheilig. Kedosh Kedoshim. Also nicht etwa Tora und Prophetentexte, sondern nein, dieses kleine Büchlein der Liebe. Und in vielen Traditionen singt man das ganze Shir HaShirim, das ganze Loblied, wenn der Schabbat kommt, wenn der Schabbat, der siebente Tag, beginnt. Und unsere Mystiker sagen, wir begrüßen die Braut-Schabbat. Und am Schabbat passiert ein Wunder. Da verbinden sich der Ewige, gelobt sei er, und seine heilige Shechina, die Einwohnung unter den Menschen, und werden Echad und werden eins. Aber nur für ein paar Stunden, nur für den Schabbat. In diesen Stunden schmeckt unsere Welt schon ein bisschen nach Olam Haba, nach der kommenden Welt. Und dann trennen sie sich wieder. Und warum aber ist Rabbi Akiva der Meinung, dass Shir HaShirim hochheilig ist? Dass dieses Lied der Lieder hochheilig ist? Und jetzt stelle ich mich in die Urania. Denn es gab einen anderen Weisen, Chaim Vital war sein Name, der sagte, naja, wenn Gott überall ist, dann ist er Yesh. Aber wenn Gott dann eine Welt erschaffen wollte, musste Gott ja erstmal ein Nichts erschaffen, ein Ein. Und so zog die Göttlichkeit sich zurück, damit ein Nichts entstehen konnte, und gab hinein das Urlicht, das ursprüngliche Licht. Und dann geschah ein Unglück. Das Gefäß zersprang in Milliarden von kleinen Funken. Und es ist unsere Aufgabe, diese Funken in dieser Welt wieder einzusammeln. Und wenn Sie mal in Ihre Augen Ihres Nachbarn oder Ihrer Nachbarin schauen, schauen Sie mal in die Augen Ihrer Nachbarin, Ihres Nachbarn. Sehen Sie das Licht? Sehen Sie das Lichtfünkchen? Wir alle tragen das Lichtfünkchen. Wir alle sind gleich geschaffen. Und doch sind wir verschieden. Und auf den Gegensätzen, auf der Verschiedenheit steht unsere Welt. Denn sonst würde sie zusammenfallen. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Verschiedenheit. Und jetzt möchte ich Ihnen noch einen Satz sagen von meinem Lehrer, Reb Salman Schachter Shalomi. Er sagt immer, es gibt viele, viele Wege zu der Quelle des Lebens. Aber die Verantwortung für die Welt, die tragen wir alle gemeinsam. Danke.
Vielen, vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war Yalda Rebling, die jüdische Kantorin Yalda Rebling. Na, Natürlich, das mache ich gerne.
Mikrofon an? Ja, jetzt höre ich meine Stimme. Danke. Wir hatten das vorhin nicht geübt. Er meinte, ich soll das nicht üben.
Du machst das sehr gut.
Ja, danke.
Liebes Publikum, herzlich willkommen in der Urania zu diesem denkwürdigen Abend, zu diesem, ich behaupte jetzt einfach mal, zum ersten interreligiösen Preacher Slam. Ich weiß, es gab schon ähnliche Formate und es gibt viele Menschen, die immer wieder versuchen, die Religionen irgendwie zusammenzubringen, in den Dialog zu bringen. Und wir tun das heute, auch hier heute Abend.
Aber viel mit Harmonie, wenn es geht. Bitte nicht zu ernst sein heute, okay?
Wir gucken mal.
Okay.
Wir gucken mal, was da auf uns zukommt. Ja. Aber bevor wir sozusagen in den Kern der Sache eintauchen, wer bist du eigentlich?
Okay, also willst du wirklich wissen, wer ich bin oder einfach nur? Ja, ich heiße Gülcan Çetin, ich bin 30 Jahre alt, wie du weißt. Und ich studiere Medizin an der Charité, bin im 6. Semester, möchte Chirurgin werden, komme aus Hamburg und freue mich, auch hier dabei sein zu dürfen. Und nebenbei habe ich mit meinem Freund einen YouTube-Kanal gegründet, das nennt sich Datteltäter. Wenn ihr Bock auf das Tiere habt, ein bisschen Humor habt, dann könnt ihr mal vorbeischalten. Und Simon, ich weiß aber gar nicht so viel über dich. Wer bist du eigentlich?
Ich habe leider nicht so interessante Sachen wie du zu erzählen. Ich bin oder ich werde evangelischer Pfarrer. Das ist
okay.
Ehrlich gesagt. Ich glaube nicht die offensichtlichste Karriereoption, das strahlendste Ziel am Horizont, auf das man zuschreiten möchte. Aber vielleicht ändert sich das im Laufe des Abends.
Das hoffen wir.
Denn wir haben hier eine Kollegin sitzen, die auch, von der wir nachher noch mehr hören werden. Und vielleicht werden dann ein paar evangelische Klischees ausgeräumt.
Inshallah. Ist da jetzt ein offizielles Dudenwort, ne? Sorry, das ist so intrinsisch, das kommt einfach Amen. Direkt. Ich kann das nicht unterdrücken. So, deswegen begrüßen wir euch alle ganz herzlich. Ein Riesenapplaus an uns alle, dass wir da sind heute. Endlich! Okay.
Wir wollen heute hier keine festgemauerten und Wahrheiten, unumstößliche Wahrheiten uns gegenseitig an den Kopf werfen, sondern wir wollen heute zeigen, was wir lieben. Wir wollen zeigen, was wir lieben, und ich glaube, alle, die hier heute auf die Bühne kommen und die sich hier zeigen, werden zeigen, was sie lieben. Und ich bitte euch und sie, wohlwollend, freundschaftlich, offen, tolerant, auf all das zuzugehen, all dem zuzuhören, was ihr hier heute Abend erleben werdet. Wir wollen uns nicht die Meinung geigen. Wir wollen uns nicht in irgendwelchen Kontroversen verlieren. Wir wollen hier nicht diskutieren, sondern wir wollen heute einen Abend der Schönheit, der Intensität, der Intimität. Und wir wollen heute Abend eine Feier der Religionen hier miteinander haben. Und dafür brauchen wir noch eine Jury. Denn das ist auch ein kleiner Wettbewerb, aber unter dem Vorzeichen des eben Gesagten. Hier gibt es eigentlich keine Verlierer heute Abend. Und ich hoffe, das ist selbstverständlich. Aber dennoch brauchen wir für diesen Slam eine Jury. Und wir haben uns viel irgendwie überlegt vorher.
Ja, das war echt kompliziert, aber jetzt haben wir das auf dem einfachsten Weg geregelt. Kann sich mal bitte jeder melden, der einen Stift gerade dabei hat? Aber ganz hoch die Hände. So, jetzt habt ihr Pech gehabt, Hände oben lassen. Na, ich hab sie kommen dran. Er kriegt den ersten Zettel. 6 Leute dürfen heute entscheiden, welcher Slammer das sogenannte Wettbewerb gewinnen wird. Am Ende gewinnen wir alle, das ist klar. Aber es geht halt auch, es ist ein Slam, und beim Slam geht es darum, dass die Leute sozusagen ihre Gedichte vorstellen. Und damit ist ein bisschen aufregender ist, haben wir versucht, das in so einem Wettbewerb-Ding zu machen, aber eigentlich am Ende geht es hier nicht ums Gewinn, weil alle sind Gewinner. So, und deswegen werden diese 6 Leute bekommen einen Zettel. Jetzt müsst ihr zuhören, die einen Zettel in der Hand haben. Ich erkläre es nur ein einziges Mal. Simon, hast du alle ausgeteilt? Hier vorne noch vielleicht?
Jetzt sind sie weg.
Okay, also alle Menschen, die jetzt einen Zettel in der Hand haben, ihr könnt euch freuen. Es werden 6 Artists auftreten und ihr könnt sie bewerten mit gut, sehr gut oder hervorragend. Es gibt nämlich nichts Schlechteres als das. So, gut hat 1 Punkt, sehr gut 2 und hervorragend 3.
Man kann hier heute Abend nicht tiefer fallen als in Gottes Hand.
Ja. Amen. So, ich hoffe, ihr habt eure Aufgaben jetzt verstanden. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne später daraufhin ansprechen, aber jetzt nicht mehr. Ja? Genau, auf den Zetteln stehen schon bereits 1 bis 6 Nummern drauf. Aber sie haben keinen Zettel. Immer nur Spaß. Ja, unsere Slammer müsst ihr alle grundsätzlich applaudieren, wenn sie von der Bühne weg, also von der Bühne weg sind. Ne?
Ich glaube, es wird schwer, das nachher zu unterscheiden. Aber die Juroren dürfen natürlich sozusagen den Publikumsapplaus mit einbeziehen.
Und bitte keine Gewalt an die ich kann nicht mal reden, sorry. Das ist so normal, wenn man aufgeregt ist. Bitte keine Gewalt an die Juroren anwenden, wenn ihr mit deren Meinung nicht übereinstimmt seid, ja? Also es wäre toll. Okay, gut, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an, ne? Weil wir hängen voll hinterher, merke ich gerade. So, dann würde ich, dann kommen wir erstmal zu unserem ersten Poetry Slammer. Und zwar ist er 29 Jahre alt. Gebürtiger Berliner, seine Eltern kommen aus Palästina und ich habe ihn gefragt, was er studiert hat und er meinte, Digga, ich habe 5-mal abgebrochen. Ich so, okay, kann ich irgendwas anderes sagen? Was macht dich denn aus? Dann meinte er, ja, ich habe aber eine Ausbildung zum Erzieher abgeschlossen. Ich so, krass, als Mann mit Migrationshintergrund finde ich richtig cool. Und er hat 2012 mit dem Poetry Slam angefangen, 2013 hat er bei iSlam die Meisterschaft gewonnen, 2018 hat er sie verloren, hat er gesagt. So, deswegen bitte ich erstmal Sami El Ali auf die Bühne. Bist du nicht angeschlossen? Er ist nicht angeschlossen. Okay, kannst du ihm dein Mikro geben? So, ich habe nur eine Frage an dich, danach gehört die Bühne dir. Wenn du einen Slam schreibst, woran denkst du zuerst? Also suchst du erstmal das Thema oder schreibst du und dann lenkst du das in die Richtung?
Ich suche das Thema nicht. Das Thema kommt eigentlich zu mir. Und meistens sind es so Themen, die mich aufregen und das motiviert mich dann irgendwie zu schreiben.
Okay, dann sind wir auf jeden Fall gespannt. Die Bühne gehört dir.
Danke. Deutschland. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Paar Idioten namens Patrioten immer noch unter die Arme greifen, die sich dann abends auf der anderen
Also, hey,
danke schön. Diese Welt ist schon ein sehr verflixter Ort. Ich dachte, das Kind kommt aus dem Mutterleib, doch warum kam dann Beatrix vom Storch? Das ist wahrlich fraglich. Wie das geht, frag nicht. Ich glaube einfach, Beatrix ist magisch, magisch. Du bist so magisch, doch sieh, du traust mir nicht. Ich bleib noch bisschen da. Es ist unbegreiflich. Europa rückt nach rechts und es zeigt sich unvermeidlich, wer sich wie, mit wem und wo beteiligt. Und dieser alte Alexander Gauland-Opa weiß nicht, mit seinem Slogan Mut zur Wahrheit wird das Klo gereinigt. Ja, ihr seid oberpeinlich. Ich hab wirklich keinen Plan. Politik war Bulimie, es zog mich nie in seinen Bann. Doch heute denk ich, wenn du die Welt in Volltrance verschläfst, Großer, dann bleibst du für immer ein Vollhorst Seehofer. Game over. Wie Frauke Petri. Sie sagte AfD, AD, haut rein und schau, dann geht sie. Sie packt die Koffer, hat keinen Bock mehr und zieht weiter, denn für sie war die Partei nicht mehr als nur ein One-Night-Stand. War das nur ein One-Night-Stand, Baby, sag mir. Ihr seid eine Partei, die verzweifelt versucht, diese deutsche Kultur zu verteidigen. Hat aber leider keinen Sinn, ihr könnt nicht mal die eigenen Reihen vereinigen. Dann wollt ihr das Volk von innen reinigen, aber nein, es macht keinen Sinn. Alle Araber, Türken, Kanaken aus aller Welt kommen schon, zeigt der Welt noch mehr von dem, was wir lieben. Auch wenn wir manchmal keine Liebe kriegen, doch wir lieben es. Versuchen zu erinnern, was war. Tja, Hetzjagd auf Menschen, das gab es schon mal. Gar nicht so lange her, gar nicht so weit entfernt. Und wir kommen dieser Tatsache immer näher. Denn AfD-Reden sind ekelerregend gegen das Leben. Das kann keine Menschenseele vertreten. Jetzt stehen sie da mit Krawatte und versprechen dem Volk gute Löhne. Eure Verursacher waren Uhrenmacher. Damit seid ihr nicht mehr als Uhrensöhne. Ups, war das zu hart gewesen? Findet ihr meine Phrasen störend? Keule, das ist Deutschland, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Und die Partei mit seinen kleinen braunen armen Würstchen macht sich schon durch die Angst vor dem Islam ins Badehöschen. Okay, ich muss wieder runterfahren. Sonst sagen heute noch die Leute, Sammy, du bist undankbar. Dieses Land ist wunderbar. Und ja, es gibt auch vieles, das ich dem Land verdank. Easy, easy, tamam, tamam. Immer ruft das Finanzamt mich an und sie ziehen mir das Geld von der Bank. Immer Arbeit, nichts in der Hand. Easy, easy, tamam, tamam. Immer fließt mein Geld in das Land. Ist egal, aber wo bleibt der Dank? Mein Islam wird nicht anerkannt. Easy, easy, verdammt, verdammt. Und bitte gib mir nur eine Sekunde und ich spucke alle meine Wörter aus meinem Munde und alle deine Leute werden durch meine Wörter verwundet. Deine sogenannte Alternative geht heute vor die Hunde. Ihr seid keine Alternative, nur alte, naive, verhaltenslabile, gespaltene Familie von all diesen Tieren im Walde vertrieben, zu kalt für die Liebe. Und es ist unerhört, dass Nicht-Muslime sagen, dass der Islam nicht dazugehört. Leute, das ist zugestört. Ich glaube, das können wir selbst entscheiden, denn wir sind Deutsche und Muslime zur selben Zeit. Wir können dir diese Welt hier zeigen. Du musst nur nett fragen und an unserer Tür klingeln, uns überraschen mit ein paar Blumen und dein Lied singen. Wenn du das kannst, super, wir zeigen dir heute dann diese hochkomplexe Welt zwischen Islam und Schland. Und wenn nicht, gut, es ist mir egal. Ich sag's dir auch auf Türkisch, Bro, ötte mir egal, dass ich diesen Text hier schreiben muss. Ihr lasst mir keine Wahl und eure leeren Reden über den Islam sind eine Qual und Falz. Dieses Land mal untergeht und glaub mir, einige warten drauf. Dann rettet bitte alle Kanaken in Deutschland und die Wale auch. Egal was dann passiert, mein Freund, ich bleib bei meiner Meinung und der Islam gehört zu Deutschland. Ausrufezeichen, Punkt. Danke sehr. Einen habe ich noch, den würde ich gerne vortragen. Der handelt von einer Situation, also von einer Situation, die mir wirklich passiert ist. Die habe ich in so einem Blues verpackt. Also ein Blues-Poetry. Und True Story, genauso.
Ich stehe auf der Straße. Hier riecht es nach Blech. Ich rasier mir die Haare, denn die brachten mir nur Pech. Pech, schwarzes Haar, aggressiv wie Benzin. Nun stehe ich da auf den Straßen von Berlin und sie stellen sich zur Schau im Mannschaftswagen und die Türen gehen auf und sie laufen trabend auf mich zu. Es wird laut, mich liegt's auf dem Magen, sind zwei Männchen in Blau, um mich auszufragen. Sag, hast du Drogen oder Waffen bei dir? Sag es uns gleich, denn wir werden dich so oder so kontrollieren. Er kommt mit seinem Gesicht direkt an das meine. Nein, hab ich nicht, an die Wand und auseinander die Beine. Die Leute schauen zu, als wär ich ein Gangster. Und ich kann nichts tun, um den Zustand zu verändern. In mir kocht die Wut und das Boot ist am Kentern. Die Würde des Menschen fliegt heut aus dem Fenster. Er begrapscht meine Schenkel. Finde ich nicht so geil. Was die Leute wohl denken, die sich hier auf der Straße verteilen. Er schreit mich an. Zeig mir deinen Perso. Ich drück's ihm in die Hand. Er schaut drauf, guckt mich an und dann er so. Aus welchem Land kommst du? Aus welchem Land richtig? Bist du hier geboren oder bist du hier flüchtig? Er nimmt mich aufs Korn. Sein Humor ist nicht witzig. Was wollt ihr von mir? All die Fragen sind nichtig. Ich hab weder Drogen noch Waffen im Besitz. Ich wurde schon kontrolliert. Glaubt, das reicht, bitte misch dich nicht ein in mein Leben. War bis eben noch glücklich. Sie steigen ins Auto. Ich schau in das Rücklicht. Was sollte dieser Scheiß? Mich hat die Frust gepackt. Und als ob das nicht reicht, jetzt hab ich auch noch meinen Bus verpasst. Wollte eigentlich nach Haus. Bin ein stinknormaler Typ. Doch ich werde nicht schlau draus. Frag mich, womit hab ich das verdient? Vielen Dank.
Eine Frage habe ich noch an dich. Wo war da Gott zuletzt in dem Auto?
Also in der Situation jetzt mit der Polizei. Wo war Gott? Gott ist überall. Ich verstehe die Frage nicht.
Also, war nicht da.
Doch, ich glaube, dass Gott überall ist. Ich glaube aber, dass das eine Situation ist. Ich glaube nicht, dass Gott immer eingreifen muss, wenn etwas Schlechtes passiert. Es ist einfach eine Erfahrung, die ich mal machen musste, sage ich mal. Und es ist eine traurige Erfahrung. Aber ja, man...
Du bist hier.
Ich bin hier, genau.
Vielen Dank, Sami El Ali. Unsere nächste Slammerin ist Anna Ester. Sie ist in Weißrussland geboren und in Baden-Baden aufgewachsen. Und es hat einige Zeit gebraucht, bis sie sagen konnte, ich bin eine jüdische deutsche Frau. Wer bin ich eigentlich? Das ist auch immer so eine Frage, die ist ganz eng mit dem verknüpft, woran glaube ich eigentlich? Und ich freue mich, dass du heute Abend hier bist. Die Bühne gehört dir.
Ja, hallo. Wie schon erwähnt, ich bin Anna Ester. Ich bin heute 7 Stunden hergefahren aus dem fernen und nicht ganz so schönen Tübingen. Also, wenn man es mit Berlin vergleicht, natürlich. Habe jetzt 3 Dosen Red Bull Intus, deswegen, wenn ich ein bisschen zitter, bitte verzeiht es mir. Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, weil ich glaube, dass wir durch Geschichten am meisten lernen können. Aber bevor ich mit meiner Geschichte anfange, müssen wir erstmal was anderes lernen, und zwar ein Wort. Kann mir denn jemand aus diesem Raum sagen, was Bube bedeutet? Kleiner Tipp, es ist Jiddisch. Okay, ich löse es auf. Bube heißt Oma. Und das ist deswegen wichtig, weil diese Geschichte ursprünglich als Geschenk für meine Oma gedacht war, zu ihrem 80. Geburtstag. Aber heute ist diese Geschichte für mich viel, viel mehr als nur ein Geschenk. Höre Deutschland. Es ist 2002 und ich bin gerade 4 Jahre alt. Ich spiele mit meinen Puppen. Ich bin glücklich, bin ein unbeschwertes Kind. Durch meine Haare weht der weißrussische Wind und das ist der Wind von zu Hause. In unserer kleinen Stadt, die ich liebe und die auch mich ganz gerne hat. Plötzlich klingelt es und ich renne zur Tür. Ich weiß, es ist Bube. Ich rieche schon ihr Parfüm und ich weiß, sie bringt mir etwas, denn sie hat immer was für mich dabei. Und Bube kommt herein und gibt mir eine Schachtel, deren Inhalt mein Leben verändern soll. Sie bückt sich zu mir runter, bevor sie leise spricht. Ich hab's noch vor den Augen. Bubes vertrautes Gesicht. Das, was ich dir jetzt gebe, das darfst du nie verlieren. Das gab mir meine Bube und nun gebe ich es dir. Du sollst es immer tragen um deinen Hals herum. Ganz nah an deinem Herzen. Eines Tages verstehst du, warum. Dann greift sie in die Schachtel und hält ihn vor mir her. Er ist aus Gold und hat 6 Ecken. Mein erster Davidstern. Es ist 1941 und Bube ist gerade 2 Jahre alt. Doch im Gegensatz zu mir ist Bube kein glückliches, kein unbeschwertes Kind. Und der Wind, der durch ihre Haare weht, trägt Tausende von Seelen in sich. Er trägt sie einfach fort und sammelt sie an einem Ort, den ich gern Himmel nennen würde. Nur bin ich mir nicht sicher, ob es damals einen Himmel gab. Und dies sind die Seelen ihrer Brüder und Schwestern, die eigentlich noch gestern genauso bloß Kinder waren. Und auf der Asche der dunklen Welt lernt Bube das Sprechen und Gehen, aber nie zu fragen und nie zu verstehen, sondern stattdessen einfach zu überleben. Es ist 2005. Und ich sitze auf gepackten Koffern, denn meine Eltern haben aufgehört zu hoffen, dass irgendwas besser wird. Und so wollen wir heute aufbrechen. Aufbrechen nach Deutschland, in ein besseres Leben, nach Deutschland, Deutschland, das gelobte Land, Deutschland, mein Segen. Noch kenne ich dieses Deutschland nicht und bin voller Zweifel, denn Deutschland aus dem Munde meiner Buba klingt wie der Teufel. Kann es wirklich das gleiche Deutschland sein oder ist es ganz anders? Ich werde nicht schlau draus und steig einfach ins Auto. Doch davor muss ich meinen Stern verstecken, denn die Reise nach Deutschland scheint in meinen Eltern doch noch alte Ängste zu wecken. Es ist 2009 und meine Bube schenkt mir zum Geburtstag ein Buch. Gewickelt in ihr selbst gestricktes Tuch, ich falte es auf und halte einen Heine in meinen Händen. Das Buch der Lieder steht darauf. Dann schlage ich die erste Seite auf und lese. Denk ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Ich bin verwirrt und ratlos, denn warum sollte man Deutschland schon beweinen? Nicht alles ist gut, das will ich nicht verneinen, aber die Menschen sind doch nett. Und das Wetter nicht immer schlecht, doch kurz darauf werde ich denken, wow, Heine hatte so recht und ich werde ihn so gut verstehen, dass auch meine Tränen sich zu seinen gesellen. Es ist 2014 und in mir tobt es, denn plötzlich sagen sie, dass ich nicht dazugehöre, dass ich sie in diesem Land nur störe und schon wieder sind es dieselben Stimmen, die ihre Netze durch die Straßen spinnen und die ganze Stadt einnehmen, sodass für mich bald kein Platz mehr bleibt. Und zum ersten Mal glaube ich, es sei Zeit, meinem geliebten Deutschland den Rücken zu kehren. Es ist 2017 und ich habe Deutschland verlassen, doch kurze Zeit später beginne ich all das zu hassen, denn es fehlt mir. Es fehlt mir so sehr und es fällt mir so schwer, mich woanders heimisch zu fühlen, denn schließlich hat Deutschland mich zur Anna gemacht, die ich bin. Und vielleicht ergibt das für manche gar keinen Sinn, aber ich weiß, was ich fühle und ich fühle auf Deutsch. So packe ich erneut meine Koffer und kehre zurück. Es ist 2019. Die AfD ist stärkste Partei in Sachsen und Brandenburg. Es gibt Fremdenhass, egal wo man hinguckt. Politiker werden ermordet, weil sie sich für Vielfalt aussprechen. Und gerade in diesem Moment, Deutschland, gebe ich dir mein Versprechen. Ich werde nicht gehen. Komme, was wolle, ich spiele mit. Und ich spiele diese Rolle. Die einer Jungfrau, die lange nicht wusste, wo sie denn hingehöre. Also höre mich, Deutschland, Deutschland, höre. Wir sind ein Teil von dir, ob es dir gefällt oder nicht. Mein liebes Deutschland, wir gehen nicht. Vielen Dank.
Lieben Dank. Ich muss sagen, ich konnte in so vielen Sachen dir folgen. Meine Frage wäre natürlich an dieser Stelle, was ist Heimat für dich? Wo fühlst du dich heimisch?
Mhm. Ich glaube, Heimat ist ein sehr fluider Begriff. Aktuell kann ich mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben als in Deutschland. Das hat man, glaube ich, auch im Text gemerkt. Deutschland ist meine Heimat. Ich bin jüdische Deutsche und nicht deutsche Jüdin. Das ist für mich ein Unterschied. Ja, und ich glaube auch, dass ich bis zum letzten Tag bleiben würde. Komme, was wolle, ich bleibe da.
Bei ihr weiß man gar nicht, ist es die Aufregung oder ist es der Vitamin B6-Überschuss? Ne? Die Kombination aus Schlaflosigkeit, Stress, Cortisonspiegel geht hoch, tschüss. So stehst du da, kannst du wieder runterkommen. So, unser nächster Künstler ist auch 29 Jahre alt. Seine Eltern kommen aus dem Iran, aus dem wunderschönen persischen Land. Er ist gebürtiger Wiesbadener, hat in Mainz Soziologie und Geschichte studiert und macht jetzt gerade seinen Master in Darmstadt. Dann hat er auch noch 6 Sachbücher veröffentlicht, die sich mit den Gebieten der Philosophie, Theologie und Religionshistorie beschäftigen. Und er schwärmt extrem für Lyrik und Gedichte. Und heute habe ich erfahren, dass er eigentlich auch rappt. So, jetzt bitte ich erstmal ihn auf die Bühne, und zwar den Schachnam Izad Pana. Oh. Okay. Also ich habe nicht gelacht, weil du gestolpert bist, sondern weil ich selber deinen Namen nicht aussprechen konnte. So, ich habe eine kurze Frage, weil das Interessante an dir ist ja, du gehörst einer bestimmten Religion an oder ich sag mal Gemeinschaft, und zwar die Baha'i-Gemeinschaft. Kannst du vielleicht uns ganz kurz sagen, was das ist für die Leute, die noch nie was in ihrem Leben davon gehört haben?
Die Baha'i-Religion ist heute die jüngste unter uns bekannten Weltreligionen, in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden, mit dem Ziel, im Grunde alle Menschen zu befähigen, sich als Brüder und Schwestern einer geeinten Menschenfamilie zu betrachten. Die Baha'i sind Anhänger Baha'u'llahs, das war der Stifter des Baha'i-Glaubens, und er lehrte in diesem Sinne, Die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger. Es rühme sich nicht, wer sein Vaterland liebt, sondern wer die ganze Menschheit liebt. Und das ist eigentlich, was die Baha'i bemüht sind, mit bescheidenen Beiträgen zum Wohl ihrer Mitmenschen in der Gesellschaft zu fördern. Ja.
Und in dem Sinne gehört jetzt das Publikum dir.
Es ist vielleicht an dieser Stelle angebracht, mich zu bedanken bei all den Freunden und Beteiligten, sowohl den beitragenden Künstlern als auch all jene, die an der Organisation beteiligt waren. Vielen, vielen Dank und auch vielen Dank für die Ermutigung der Zuschauer für die bisher und auch der Wertschätzung der bisherigen Künstler. Das muss man vielleicht an dieser Stelle nochmal hervorheben. Und und es ist mir wirklich ein sehr großes Vorrecht, heute zwei Texte beitragen zu dürfen zu diesem Event mit dieser sehr hehren Absicht, die Ursache für die Inspiration von uns allen zu sein. Und der erste Text handelt von einer Sinnfrage im Leben, der Vergänglichkeit der Welt und inwiefern die Antwort darin in der Liebe zu Gott zu finden ist. Und der zweite Text behandelt eigentlich das Thema des ewigen göttlichen Planes. Du siehst das Licht, jetzt bist du auf dieser Welt, ohne dass du den Grund für dein Dasein kennst. Es dauert noch eine Weile, bis du mit den Sinnen verstehst. Warum, wieso, was ist der Sinn deines Lebens? Doch jetzt bist du erstmal deine Eltern, Schatz. Die Frucht ihrer Lenden sei dankbar, dass du Eltern hast, die dich behüten bei jedem Schritt auf deinem Weg. Bist der Sinn ihres Gebets, sie wollen dich nie weinen sehen. Und trotzdem bist du dessen nicht gewahr. Merkst nicht, dass alles, was sie taten, zu deinem Guten war. Du reifst heran, suchst nach einer Identität, unachtsam, unerfahren, falsche Freunde, die dich prägen. Du begehst viele Fehler, doch es ist nie zu spät. Hauptsache, du lernst draus und bleibst nicht stehen. Die Gegenwart hat dir noch viel zu erzählen, doch hektisch rennst du der Zukunft entgegen. Das Einzige, wonach du strebst, ist, erwachsen zu sein. Und du erkennst nicht, zu schnell vergeht die Zeit, die Verantwortung kommt. Und schon bald der Tag, an dem du gealtert sagst, als ob es gestern war. Doch noch bist du jung, rein und gesund, suchst deinen Platz im Universum, du weinst, wirst wund, weil sich die Welt als hart entpuppt. Und deine reine Seele wird von Hass beschmutzt, denn du wünschst dir viel und erfüllst nur wenig und allmählich denkst du dir, verdammt, wofür lebe ich? Da bist du nicht allein, viele denken so wie du. Doch da ist der Punkt, an dem nur wenige verstehen tun. Doch wisse, dass du einzigartig bist, denn auch du wurdest für etwas Großes bestimmt. Vertraue auf Gott und wisse, dass du sein Geschenk warst. Der Sinn des Lebens wird nur an dir selbst erkennbar. So such das Ewige in einer Welt, die vergänglich ist. Das Selige, solange du lebendig bist. Es ist Schein, was diese Welt hier gibt. Sie ist kein Meer, in dessen tiefen Perlen liegen, sondern eine Spiegelung in der Wüste, von der man denkt, es sei das Wasser des Lebens, wenn man dürstet. Der Körper wird Staub, die Seele wird frei, doch wir glauben, dass wir immer auf dieser Ebene verweilen. Dieses Leben ist ein Traum, das Erwachen der Tod. Wird es für die Welt dunkel, scheint doch der Mond. Ebenso liegt der Körper in einem finsteren Sarg. Doch für die Seele ist es immer Tag. Die Sonne scheint, drängt auch die Wolke dazwischen. Sie bricht nicht die Strahlkraft des Lichtes. Die Seele berichtet ihre Geschichte, wird sie gerufen am Tag des Gerichtes. Such das Ewige in einer Welt, in der alles vergeht. Alles am Ende wie vom Winde verweht. Die Zeit treibt den Staub aus den Säulen. Merkt ihr, morgen war gestern noch heute. 70 Jahre Lebenszeit, nur ein Augenschlag. Nur die Seele ist erhaben über Raum und Zeit. Alles zerfällt zu Asche und Staub und schreit aus seine Vergänglichkeit. Doch die Ohren sind taub. Ob König oder Knecht, was wir uns alle teilen, sind in den Gräbern nur modernde Gebeine. Das Leben prüft dich, um aus jedem Test zu lernen. Die Bestimmung des Menschen ist doch vergessen zu werden. Zerbrochen der Käfig ist der Vogel frei. Die Seele ist ewig. Sterben heißt geboren sein. Nutz jeden Augenblick, um deine Freude zu zeigen. Aber merkt ihr, diese Welt ist treu zu keinem. Die Zeit steht für keinen von uns still. Dieses Leben gleicht nur Farben auf einem Bild. Sekunden verfliegen, Momente schwinden, auf das der Mensch die Ewigkeit findet. Heute und morgen, auch das wird vergehen. Kummer und Sorgen, auch das wird vergehen. Sonne oder Regen, auch das wird vergehen. Ruhm oder Elend, auch das wird vergehen. Und was bleibt, ist die Liebe zu Gott und der Dienst an der Menschheit. Denn wäre die Welt eine Wüste, wären wie der Sand. Die Menschheit ist nur eine Familie und wir sind alle verwandt. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr freundlich, vielen Dank. Sehr lieb von euch, danke für die Ermutigung. Der zweite Text handelt von einem Prinzip aus den Bahai-Schriften, das für mich persönlich ein sehr essentielles ist aus der Lehre Bahá'u'lláhs, und zwar, dass die Religion Gottes nur eine ist und diese einige ewige Religion entsprechend der Nöte der Zeit und im Fassungsvermögen der Menschen und entsprechend der Herausforderungen der jeweiligen Gesellschaft in einer neuen Form erscheint. Und so lehrt Bahá'u'lláh, dass die Liebe Gottes, um die es hier heute geht, uns unablässig durch den ewigen Bund erreicht. Dieser Bund besagt, dass wir niemals allein oder uns selbst überlassen sind, sondern immer, wenn sich die Menschen von dem Willen Gottes abkehren, erscheint ein neuer universaler Erzieher der Menschheit, die uns bekannten und verehrten heiligen Religionsstifter, die uns aufs Neue mit dem Willen Gottes für das Zeitalter vertraut machen und uns befähigen, das Vortrefflichste aus uns, aus unserem menschlichen Potenzial auszuschöpfen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und wer es vernahm, der war nie mehr verloren. Und das Wort ward geboren in jedem Äon aufs Neue, um die Menschen zu führen auf den Wegen der Treue. Erschaffen aus Liebe, empfangen den ewigen Bund, durch den Gott die Menschen führt mit jeder Sendung. Begonnen mit Adam, der Zyklus der Propheten, der Vater der Menschheit im Mythos von Eden. Um die Menschen aus dem Leben der Sünde zu beleben, ein ewiger Bruderkampf, den wir seitdem erleben. Doch wir blieben nicht ohne Vatergestalt. Der Vater erschien in immer neuem Gewand, wie die Sonne reflektiert in jedwedem Spiegel. Das Licht ist eins, die Träger sind viele. So erschien Noah und mit ihm sein Schiff, ein Symbol seiner Erlösung vor der Sinnflut des Ichs. Ihm folgte Abraham, Gottes Freund. Er zerschlug die Götzen, die unsere Seele täuschen. Und Moses führt das Volk zu gelobtem Lande, wo das Neue geboren ward, auf dem Boden des Alten. 1300 Jahre vergehen, ehe der Messias geboren wird in Bethlehem. Der Menschensohn, der Jesus aus Nazareth heißt und den Toten belebt auf dem Krankenbett des Geistes. Ihm folgt der Gesandte Gottes, das Siegel der Propheten, um als Letzter den Weg des Verheißenen zu ebnen. Und als die Stunde schlug, der jede Seele geharrt, seit Jahrtausenden auf das Kommen der beiden gewartet, erschien Sayyid Ali Muhammad, das Tor der Bab, Wiederkunft Christi, verheißener Mehdi, der sein Leben gab, auf das die Sache Bahá'u'lláh siegt, um die Pforten des Paradieses auf Erden zu erschließen, der Schlichter zwischen Abel und Kain für alle Zeit, Erlöser der Welt, Vereiniger der Menschheit, die Welt im 19. Jahrhundert, ein Wunder, ein Licht, das gefunkt hat am 12. November 1817, das Dunkel wird erhellt, die Herrlichkeit Gottes erblickt das Licht der Welt und Oktober 20, 18, 19, die ersten Augen, die wach gehen, leuchten, der Herold, der erste Punkt und ein neuer Tag beginnt. Dieser Tag war von den Propheten angestimmt. Es ist 1863 im Rezvan-Garten. Beschloss Bahá'u'lláh sich, der Welt zu offenbaren über Istanbul, Aden, kam er schließlich nach Akka, wo er den Rest der Zeit gefangen war, ein Gefangener, doch sein Wort erreichte die Welt, deshalb streift meine Träne und meine Wange, wenn sein Name fällt. Heute weltweit, auf jedem Erdteil, gibt es Bahá'í, die seine Lehren verbreiten, Lehren von Einheit, Friede und Liebe. Er ertrug viele Leiden und darin offenbarte sich, dass Gottes Wille siegte. O Herr, der Weg zu dir ist gerade doch schmal, zu vieles, was uns von dir fernhalten kann. Der Weg zu dir, o Herr, ist zwar gerecht, doch schmaler als ein Haar und schärfer als ein Schwert. O Herr, voll Hoffnung bringen wir dir unsere Gebete dar. Du bist mir jeden Moment so lebensnah und in jeder Lebenslage erhörst du meine Klage, werde ich niedergeschlagen, dich um Ratschlag frage. Bitte mache mich standhaft, treu und fest. O Gott, du bist mir ein besserer Freund als ich mir selbst. Im weiten All und auf der ganzen Welt finde ich keine Ruhe außer in der Unterwerfung unter deinem Gesetz. Vielen Dank.
Vielen Dank, Shana. Wie fühlt sich das jetzt an?
Ich bin sehr glücklich und es ist tatsächlich eine sehr, sehr große Ehre, in diesem Rahmen heute beitragen zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Ja.
Vielen Dank dir. Das war der erste Streich und wir hören jetzt etwas Musik von Monsieur Jean Samara. Hast du Lust? Super. Jean, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du hier?
Keine Ahnung. So, ich heiße Jean, Samara. Ich komme aus Syrien, aus Damaskus. Die älteste Hauptstadt in der Welt. Ich bin hier seit 6,5 Jahren. Ich kenne Simon, wir haben zusammen gearbeitet. Ich war der Koch. Ja, ich bin Musiker seit 20 Jahren und mache mein Leben hier weiter. Und eben, mein Deutsch ist nicht so gut. I live day for day in the love of God, I would say.
Vielen Dank. Und ich glaube, du wolltest uns ein Lied über grüne Wiesen und Felder und so weiter spielen, oder? Ich überlasse es dir. Wir hören dir kurz zu und dann geht's weiter mit unseren Slammern. Vielen Dank. Und das war im Grunde schon die Überleitung, das war die Stimme eines orientalischen Christen. Nun zu einer okzidentalen Christin, Rebecca Weinmann. Rebecca, du bist Pfarrerin.
Ja.
Warum?
Puh, weil das Leben so seine Wege geht. Also meine Eltern sind beide Pfarrer gewesen, die sind jetzt im Ruhestand seit Mai. Sie haben immer gesagt, mach alles nur das nicht. Ich habe immer gesagt, ich mache alles nur das nicht. Und dann hat die Kirche mir ein Stipendium hingelegt für ein komplettes Theologiestudium. Und ich dachte, machst du das doch, machst du halt ein Doppelstudium. Und dann war das Studium zu Ende und ich hatte tatsächlich Kunstgeschichte und Theologie studiert. Und dann dachte ich, und, was mache ich jetzt? Dann sagte die Kirche, hier, wir haben da ein Vikariat für dich, eine Ausbildung, kriegst du Geld. Dachte ich, okay, mache ich das?
Die Geschichte kommt mir bekannt vor.
Ja. Ja, und dann habe ich Vikariat gemacht und dann hat es angefangen, mir Spaß zu machen. So die Praxis fand ich echt, das hat was.
Und du hast mir geschrieben, Gott ist dir dann am nächsten, wenn du mit ihm streiten kannst und wenn du so alles vor ihn hinschmeißen kannst. Ja. Stimmt, ja?
Ja, das stimmt. Und darüber ist auch mein Text, muss ich zugeben.
Dann hören wir den jetzt. Und ich glaube, du hast eigentlich ein Mikro.
Ja, ne? Oder? Ja. Hört ihr mich?
Ja. Ja. Super. Rebecca Weinmann.
Ich möchte euch warnen vor meinem Text, denn in meinem Text wird das Wort Scheiße vorkommen. Einige von euch werden jetzt denken, wo ist das Problem? Das Problem ist meine Erfahrung als evangelische Pfarrerin, dieses Wort in der Öffentlichkeit auszusprechen. Das hat nämlich zwei Dinge zur Folge. Das Positive ist, alle erinnern sich später dran. Das Negative ist, alle erinnern sich an das eine Wort und alle anderen nicht mehr. Und ich wollte euch heute die Chance geben, dass ihr nicht so erschreckt, wenn ich das Wort dann ausspreche, dass ihr euch auch an die anderen Wörter erinnern könnt. Ich habe Gott in die Toilette gehängt. Gleich wenn du reinkommst, rechts und geradeaus und links und über der Spülung steht er auch. Mal ist er ein kleines Kind auf dem Arm seiner Mutter, mal schon am Kreuz, mal wieder auferstanden oder auch ganz anders. Ich habe ihm alte Bekannte zur Seite gestellt. Papst Johannes Paul II., Benedikt XVI., Franziskus und natürlich Luther. Es ist die Toilette in einer protestantischen Pfarrwohnung. Und den heiligen Jakobus, den heiligen Franz von Assisi und noch einige heilige Jungfrauen zu seinem Vergnügen und sicherlich zum Ärger Luthers. Und manche würden vielleicht sagen, dass das Gotteslästerung ist, aber ich dachte, ich tue Gott was Gutes. Ich schenke ihm ein eigenes Zimmer, eins, wo er mal seine Ruhe hat, wo er sich mal zurücklehnen kann und ausruhen, wo ein paar Engel sind, die ihn verwöhnen mit Gesichtsmasken und Maniküre, Pediküre, wo nicht andauernd einer reinkommt, aber doch hin und wieder jemand nach ihm sieht. Ich habe ihm eine Mezuza an die Tür gehängt, falls er mal rein und raus will. Und wenn er schlafen möchte, dann ist ein Moscheewecker da mit Muezzinruf. Die Batterien sind allerdings seit Jahren ausgelaufen, aber ich denke, das sollte doch der Allmächtige hinbekommen. Falls er in alten Erinnerungen schwelgen möchte, habe ich ihm eine Miniatur des Jerusalemer Tempels hingestellt. Und wenn ihm langweilig wird, dann habe ich ihm ein Mini-Format, die Bibel und den Koran hingelegt, aber ich vermute doch, dass er den Gameboy, den mein Freund ihm dagelassen hat, bevorzugt in solchen Fällen. Und manche könnten meinen, dass das Gotteslästerung ist, aber ich dachte, ich tue Gott was Gutes. Auf Partys zum Beispiel. Da ist sein Zimmer unglaublich beliebt. Alle wollen sie da rein. Selbst meine atheistischen Freunde, die sonst nicht so viel von ihm halten, stehen in Schlangen vor seiner Tür an. Manche drängeln sich sogar vor, weil sie meinen, sie müssten dringender rein als andere. Einige lassen ihm ein halbvolles Bier da. Andere rauchen mit ihm einen Joint. Er kennt immer den neuesten Klatsch und Tratsch und weiß, welche Lippenstiftsorte tatsächlich kussecht ist. Und ja, er weiß auch, wer gekotzt hat. Selbst wenn diejenige, die gekotzt hat, es am nächsten Tag selbst nicht mehr weiß. Und ja, man könnte meinen, dass es Gotteslästerung ist, aber ich dachte, ich tue Gott was Gutes. Ich gebe allerdings zu, dass es nicht immer angenehm ist, was er da sieht und riecht. Es ist nicht immer alles schön. Denn einer hinterlässt eine Deo-Wolke und die andere einen Pups und nicht alle setzen sich hin. Aber egal, ob du sitzt oder stehst, Gott sieht dich. Er sieht dir in die Augen, er sieht dich von vorne und von hinten, er sieht dich im Schlafanzug. Er sieht dich mit zerknautschten, fettigen Haaren, er sieht dich mit abgeknabberten Fingernägeln. Er sieht, wie du dein Gesicht verziehst, wenn du dir die Augenbrauen zupfst. Er sieht, wenn du heimlich popelst und dir Wattestäbchen in die Ohren steckst. Ja, Gott weiß, ob du dir die Hände gewaschen hast oder stattdessen einen Pickel ausgedrückt. Gott sieht die Klatze auf deinem Kopf, die du selbst noch nicht siehst und dass das Klopapier leer ist. Er sieht, wenn du betrunken torkelnd zum Klo gehst, wenn dir die Schminke vor lauter Weinen die Augen runterläuft und wenn du deine Tage hast. Und ja, Gott sieht auch, wenn du deine Hose runterlässt und endlich loslässt und alles, was dich belastet, rauskommt. Der ganze Kummer, der ganze Ärger, der ganze Schmerz, die ganze Wut, die ganze Scheiße. Deshalb habe ich Gott in meine Toilette gehängt, weil ich dachte, ich tue ihm was Gutes. Weil allzu oft stehe ich so vor ihm, so ordentlich und gerade. Die Haare gewaschen, die Nägel frisch lackiert, dezent geschminkt, die Zähne geputzt, den Blick nach unten gebeugt, die Hände gefaltet. So stehe ich vor ihm. Und säusle ganz leise, vorsichtige Andeutungen von dem, was mich belastet. Ein wenig Kummer, ein wenig Schmerz, ein wenig Ärger, ein ganz klein wenig Wut. So stehe ich da und tue so, als ob ich so bin. So brav, so lieb, so nett, so ohne Probleme. Eine Frau, die niemals pupst und natürlich eine ordentliche Christin. Deshalb habe ich Gott in die Toilette gehängt, weil ich dachte, ich tue ihm was Gutes. Ich schenke ihm ein Zimmer, in dem er sein kann, so wie er ist und ich, wie ich bin. Und wir alle, wie wir sind. Ein Zimmer ohne Regeln, in dem Pupsen erlaubt ist und Weinen und Popeln. Wo man Gameboy spielen darf, anstatt die Bibel zu lesen. Ein Zimmer, in dem wir endlich alle mal unsere Hose runterlassen und rauslassen, was uns belastet. Den ganzen Kummer, den ganzen Ärger, den ganzen Schmerz, die ganze Wut, die ganze Scheiße. Ein Zimmer, in dem es egal ist, was und ob wer glaubt und wie Gott denn eigentlich nun ist und woher wir kommen und wer unsere Eltern sind und was sie glauben und wie ich aussehe und wie ich mich benehme und wie viele Titel ich führe. Alles egal. Nur wichtig, wer ich bin, genau so, wie ich bin. Deshalb habe ich Gott in die Toilette gehängt, weil ich dachte, ich tue uns was Gutes. Danke.
Also ich habe mir jetzt auf jeden Fall eins gemerkt. Ich habe Gott in die Toilette gehängt. Ich muss es mal meiner Mutter heute am Telefon sagen. Ich glaube, die wird mir eine reinhauen. Ich glaube, die wird sagen, Astaghfirullah, was ist schon wieder mit dir passiert? Prüfungsstress? Nein. Ich habe mal eine kurze Frage. Also du bist ja evangelische Pfarrerin, ne? Und wie ist es eigentlich, wie wird man denn eigentlich so von den männlichen Kollegen wahrgenommen? Also ist es immer noch so, dass die Frauen nicht so wirklich ernst genommen werden als Pfarrerin? Oder hat sich das mittlerweile schon so ein bisschen geändert?
Jetzt darf ich eine kleine Liebeserklärung an meine Kollegen abgeben. Ich habe nämlich zwei und die sind ganz wunderbar und die nehmen mich ganz doll ernst. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich entscheide viel zu viel und sie sollten auch mal ab und zu entscheiden. Also sie nehmen mich sehr, sehr ernst. Nein, das ist überhaupt, ich glaube, innerhalb der Pfarrerschaft wirklich nicht. Mir begegnen so Dinge wie, ach ja, soll ich dann den Herrn Pfarrer persönlich anrufen oder soll ich Sie, also seine Sekretärin, nochmal zurückrufen? Sowas passiert mir.
Verstehe, aber das hat man irgendwie immer. Ich glaube, auch weil du auch sehr jung aussiehst, also vielleicht dachten sie, du bist noch in der Ausbildung. Und die zweite Frage wäre, wenn Leute irgendwann erfahren, dass du Pfarrerin bist, sprechen sie sich dann immer auf Gott und die Welt und Religion an oder ist es dir egal oder stört dich das, wenn die Leute immer dann mit dir... Also hast du das Gefühl, die Leute fühlen sich gezwungen, sich mit dir über Gott zu unterhalten?
Nee, ich glaube, die fühlen sich nicht gezwungen, aber sie haben, glaube ich, oft Lust, sich mit mir darüber und zu unterhalten und meistens genau dann, wenn ich gar keine Lust dazu habe.
Habe ich mir schon gedacht. Na gut, ich will dich nicht so lange quälen. Lieben Dank, einen Riesenapplaus nochmal an Rebecca. Vielen Dank. Man kann irgendjemanden durchs Mikrofon hören. Es ist eine männliche Stimme. Hört? Woher wisst ihr, dass Gott ein Mann ist? Immer diese Männer. So. Aber unser nächster Künstler ist ein Mann. Er ist 66 Jahre alt. Habe ich richtig gerechnet? Bitte jetzt nicht. Also er ist 1954 geboren. Ja, ich habe schon nachgerechnet. Sie sind 66 Jahre alt. So. Oh, excuse me. So. Und zwar hat er Theologie und Pädagogik in der Uni Cambridge studiert und hat dann auch noch in London sein Rabbinerstudium begonnen. Seit 1984 ist er tätig als Rabbiner in England, Europa und in der Karibik. Okay. Der Walter Rothschild arbeitet auch als Schriftsteller, Dichter, Liedemacher, Kabarettist. Und deswegen bitte ich ihn jetzt hier auf die Bühne. Bitte schön. Walter, dein Auftritt. Ich hol dir gleich erstmal.
Ja, bitte schön. Danke. Es wird ein Prop gebracht, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich so alt bin, wie ich bin. Ja, ist wunderbar. Dann kann ich auf etwas hinlehnen. Okay, einfach so. Man erreicht eine gewisse Alter, wo zwei Beine sind nicht genug. Und Sex ist vielleicht ein bisschen besser. Sex ist immer besser. No. Ich habe eine komplizierte Aufgabe, ein kompliziertes Job. Ich soll mindestens jede Woche mindestens eine Predigt vorbereiten. Aber eine Predigt, nicht ein Rap, nicht ein Lied. Also heute habe ich etwas ganz Ernsthaftes vorbereitet, obwohl ich habe genossen, was schon vorher auf die Bühne gebracht worden ist. Wir haben jetzt eine interessante Situation. Es gibt dieses furchtbare Virus, der herumgeht. Ja? Und die Regierung möchte gern, dass Menschen so weit wie möglich Orten vermeiden, wo viele Leute zusammenkommen. Und wenn sie solche Ängste haben, dann kann ich immer empfehlen, eine Synagoge. Ich denke, bei vielen Kirchen geht es auch so. Ja. Viel Platz zum Atmen, ohne irgendwelche Risiko, irgendwelche Ängste zu bekommen. Nur so wird man älter. Ich finde übrigens, als man älter wird, es gibt drei Hauptprobleme. Erst ist die Gedächtniswertschwäche, deswegen habe ich einen Text. Was war die zweite jetzt? Egal, ich lese es vor. Normalerweise stehe ich auf einem Pult, einem Beamer heißt es in einer Synagoge. Ich laufe herum. Es ist schwerer, mich dann zu erreichen mit den Kartoffeln und anderen Dingen. Und ich lese nicht jedes Mal, aber heute Abend habe ich was vorbereitet. Ich lese es vor, damit mindestens ich nicht einschlafen werde. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aus das Buch Devarim, 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4. Übrigens, Juden geben die biblischen Bücher Namen, Bereshit, Shemot, Vayikrabe mit Bar Devarim. Die normale evangelische Christen geben die Bibel Büchernamen wie Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Und die Deutschen geben die Bibelnamen wie 1. Buch Mose, 2. Buch Mose, 3. Buch Mose. Und so. Ordnung muss sein, Ordnung muss sein. Aber dieser Satz ist der Hauptprinzip im Judentum und es beinhaltet schon mehrere Widersprüche. Höre Israel, Adonai ist unser Gott. Adonai ist eins oder einzig oder allein oder der einzige Gott. Die Übersetzungen sind immer problematisch. Nicht nur die Übersetzungen. Das Wort mit 4 hebräischen Buchstaben, das ich wie alle Juden als Adonai ausspreche, ist fast unmöglich, so wie es geschrieben steht, auszusprechen. Man wird mit solchem tiefen Respekt behandelt, dass man vermeidet die Aussprache sowieso. Aus den Buchstaben Yud, Hei, Vav, Hei machen einige Nichtjuden die Pseudonamen Yahweh oder Jehovah, Namen, die Juden nicht benutzen, nicht erkennen. Stattdessen sagen wir euphemistisch unser Herr oder O Ewiger oder andere relativ harmlosen Alternativen, damit die Buchstaben, die Namen Gottes selber nicht umsonst verwendet und missbraucht werden könnten. Das ist eine der wichtigsten Gebote in Schemot oder für die Deutschen 2. Buch Mose, Kapitel 20 und wiederholt in 5. Buch Mose, Kapitel 5. Aber das nur nebenbei. Viel schwieriger ist die Frage, ist Gott unser Gott oder der einzige Gott? Und wenn Gott nur unser Gott ist, welcher Gott haben dann den anderen? Und wenn Gott der einzige Gott ist, dann ist es dieser Gott, unser Gott, mein Gott, Gott auch gleich für alle anderen Menschen da. Auch für unsere Gegner, unsere Feinde, unsere Peiniger, unsere Hasser. Wie kann das sein? Dieser Satz ist ein Widerspruch. Und das ist die Kernherausforderung des Monotheismus, des Glaubens in den einen oder in den einzigen Gott. Für Polytheisten, für Menschen, die in mehreren Göttern und Göttinnen glauben, ist es kein Problem zu sagen, ich habe meinen Gott, du hast deinen Gott, er hat seinen Gott und die dort drüben auf der anderen Seite des Berges, die haben Flusses, die haben ihren eigenen Gott, anderen Götter. Für Ruth aus Moab war es kein Problem, zu Naomi zu sagen, dein Volk wird mein Volk und dein Gott wird mein Gott. Das heißt, ich bin bereit, mein Land und mein Gott zu verlassen und wenn ich in deinem Land ankomme, würde ich natürlich sogar selbstverständlich in der dortigen Religion und Glauben integrieren. Integration, dieses Zauberwort. Ohne Schuldgefühl. Das ist kein Heresie für sie, kein Apostasie, kein Betrug, sondern völlig normal für jemanden aus Moab. Aber nicht für jemanden aus Israel. Im Judentum finden wir mehrere Texte, die von einem individuellen, nationalen Gott reden und mehrere Texte, die von einem universellen Gott, der Gott, der alles geschaffen hat. Übrigens, das ist der Unterschied zwischen der Bibel und einem Krimi-Roman. Wissen Sie das? Im Krimi muss man bis zur allerletzten Seite lesen, um zu lernen, wer es getan hat. In der Bibel steht ganz am Anfang, wer alles getan hat. Bereshit bara Elohim. Das ist schon mein Wetter. Und trotzdem nicht langweilig. Es ist wirklich nicht einfach. Wie kann ich in einem Gott vertrauen, der auch bereit ist, meinem Feind zu helfen? Der Gott, der sowohl Leben als Tod bringt, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut, Sieg und Niederlage. Aber wenn es nur den einen Gott gibt, wem sonst kann man den Schuld für Probleme geben? In vielen Kriegen haben Priester, christliche, aber auch andere Priester, die Kanonen und die Kriegsschiffe von beiden Seiten gesegnet, im Namen des gleichen Gottes. Wir haben gesehen, wie gute, gläubige Christen andere Christen auf dem Scheiterhaufen gebrannt haben. Nicht, weil diese Leute, die Opfer, nicht in Gott glaubten, nicht sogar an den gleichen Gott. Nur, dass sie eine andere Art von Glauben hatten. Und was trennt wirklich die verschiedenen Gruppen und Denominationen von Muslimen, von Buddhisten und so viele andere Gruppen auch? Warum ist es uns immer so schwierig, den Glauben von anderen zu akzeptieren, zu tolerieren, mit ihnen zu leben? Das Problem oder vielleicht ein Problem ist, es ist schwierig, an Gott zu glauben. Wirklich schwierig. Es gibt viele Menschen, die glauben, dass sie in Gott glauben, aber eigentlich, sie glauben in Glauben, nicht in Gott. Das heißt Globalisierung. Sie glauben in Gott, solange es alles gut geht. Die Ernte ist gut, das Wetter ist gut, ihr Liebesleben läuft gut, ihre Gesundheit ist gut. Aber wenn etwas schief geht, dann sieht die Welt anders aus. Sollen sie in Gott wirklich glauben, wären sie bereit, Gott zu erlauben, die Welt zu regieren, wie Gott es so will. Stattdessen glauben sie irgendwie in einem Gott, der so schwach ist, so machtlos, dass dieser Gott sie braucht, um seinen Willen durchzusetzen. Sie sollen, für Gott natürlich, andere Menschen erpressen, foltern, sogar umbringen, aber in Gottes Namen, weil Gott selber das nicht schaffen kann. Sie wollen Gottes Werkzeuge sein, als ob Gott keine bessere hätte. Und das ist traurig und dumm und gefährlich. Und das ist ein Missbrauch Gottes Namens. Und dann der nächste Schritt. Wenn es nur der einige Gott gibt, dann hat dieser Gott alle Menschen geschaffen. Nicht nur mich, sondern auch sie. Warum? Das weiß ich nicht. Vielleicht hatte er damals eine Gründe dafür. Aber ich muss das akzeptieren. Ich muss. Ich bin durch meinen Glauben verpflichtet, das zu akzeptieren, dass alle Menschen Geschöpfe des gleichen Schöpfers sind. Dass sie alle die gleichen Rechte haben, zu leben, zu lieben, geliebt zu sein. Ich muss nicht unbedingt alle selber lieben, aber ich muss sie tolerieren, akzeptieren. Ich muss mit ihnen leben können. Das nächste Vers in das Buch der Devarim heißt, du sollst dein Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Ich kann Gott lieben, indem ich Gottes Geschöpf liebe. Übrigens nicht nur andere Menschen, sondern auch die Tiere, die Welt insgesamt. So einfach soll es sein. Es ist nicht einfach, natürlich. Es ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Ein Mann schafft es nicht jedes Mal. Aber das soll das Ziel sein. Diese Einzigartigkeit Gottes anzuerkennen. Der Gott, der mein Gott ist, der unsere Gott ist, aber auch der Gott des gesamten Menschheit ist. Der verlangt von uns nicht mehr, aber auch nicht weniger, als dass wir das akzeptieren. Es ist nicht einfach, aber es ist auch nicht langweilig, ein Mensch zu sein. Gott sei Dank.
Lieber Rabbiner Rothschild, vielen Dank und ich habe keine Fragen mehr.
I have failed.
Also das wollte ich schon vorher fragen. Also eine Frage, wie kommt man bitte an einem Job ran, wo man als Rabbiner in der Karibik arbeiten kann?
Oh, das würde ich gerne wissen. Es ist eine sehr lange, komplizierte Geschichte, aber kurz zu fassen. Ich habe eine sehr interessante Aufgabe als Rabbiner. Ich bin einer von den wenigen Menschen hier, auch besonders in Deutschland, der erlaubt ist, Juden zu kritisieren. Ja, es ist sonst tabu. Ich darf es tun. Ich bin sogar als Rabbiner angestellt in Gemeinden, bezahlt, damit ich die Leute sagen kann, was ist gut und was ist böses. Ja? Und wenn ich sage dann nach einer Weile, Leute, tut mir leid, aber was sie tun, das ist böse, dann würde ich entlassen und dann suche ich einen neuen Job. Und so kam ich in die Karibik, in Aruba.
Unsere nächste und letzte Slammerin ist Faiza Yasmin Ayhan. Und ich möchte nicht in deiner Haut stecken, denn die Letzte hat es, glaube ich, immer am schwersten. Möchtest du dich auch abstützen?
Nein, aber mein Wasser.
Darf da stehen bleiben? Soll ich hier oben stehen bleiben und mit dir das hin und her schieben immer mal zwischendurch?
Ich könnte eigentlich ein Gebet sprechen. Meinst du nicht? Eigentlich könnten wir ein kleines Gebet sprechen und dafür dankbar sein, dass dieser Abend so segensreich ist und so lehrreich ist, oder nicht? Ich glaube schon. Alright, ist das Mikrofon an oder bin ich selber so laut? Ich glaube, das bin ich selbst. Egal, ich benutze das Mikrofon trotzdem, einfach so für die Show, für das Video. Tut mir leid, ein bisschen für Instagram, ihr wisst. Das ist gute Werbung heutzutage. Nein, ich heiße Faize Yasmin, mein Künstlername ist Yasmin Poesie. Ich werde in anderthalb Monaten 22, also ich bin quasi 22. Gut gehalten, ne? Dankeschön. Ich werde 22 Jahre alt, ich bin Slam-Poetin und Stand-Up-Comedian aus Berlin. Gebürtige Berlinerin, Berliner Schnauze, man merkt es ein bisschen. Ich habe zwei Texte für euch dabei. Mein erster Text, obwohl, warte mal, ich wollte noch was sagen. Guck mal, ich bin so hektisch, ich habe voll vergessen, was ich sagen wollte. Du hast vorhin Sami eine Frage gestellt. Du meintest zu ihm, wo war Gott, ne? Bei der Polizeikontrolle. Und dann dachte ich mir, so wie er gesagt hat, Gott ist überall, aber nicht jeder kann ihn erkennen. Und genau das ist der Punkt. Von daher, verliert nicht euren Glauben, nur weil ihr in stressigen Situationen seid. Bleibt geduldig, das ist das Allerwichtigste. Meine Texte sind nicht sehr predigend aufgebaut, sag ich mal. Aber haben trotzdem immer eine Message. Ich hoffe, es kommt bei euch an. Der erste Text heißt 7000 Sprachen. Tief in meinem Herzen kenne ich die Antwort auf alle Fragen. Aber verstehst du, wenn ich sage, es gibt 7000 Sprachen und mir fehlen die Worte? 78% Akku und du lässt mich in Sorge? 206 Knochen und du brichst mein Herz? 114 Tugenden, vergiss nicht, dass Ehrlichkeit am längsten währt. Es gibt 8 Milliarden Herzen und für dich schlägt meins. 8 Milliarden Gesichter und du hast 2. 100 Milliarden Gehirnzellen, warum benutzt du nur 3? Ich werde mich ändern, gib mir doch mal ein bisschen Zeit. 4 Millionen Menschen in dieser Stadt und doppelt so viele Probleme. 1000 Streitereien und 2000 Tränen. 60 Kilogramm und ich fühle nur Leere. Hoffentlich ist dir die zweite Chance eine Leere. Ein Mond und eine Sonne. Eine Erklärung, wenn ich heimkomme. Wo warst du? Ich bin auf 180, du kriegst gleich eine Bombe. Mit wem warst du wieder? Diese eine Blonde? Ich mache Trick 17 und hoffe, dass es gut geht. 100.800 Herzschläge und jeder einzelne tut weh. So viele Superhelden, doch keiner, der Mut gibt. 3-mal die Woche Kaffee, nein, ruf nicht. Eine Welt, aber wir leben nicht in der gleichen. 3 Religionen unter einem Gott und ein Freund auf 10 Feinde. 8 Millionen Ärzte und keiner kann mich heilen. 24 Stunden und keine Zeit zum Nachdenken. Ein Lenkrad, doch wer kann mich durch die Nacht lenken? 400 km/h Synapsengeschwindigkeit, doch vor dir bleibt die Zeit stehen. 2 Hände, die dir Halt geben. Eine Geburt, ein Tod, ein Leben. 900 Millionen leere Mägen, 500 Millionen volle Portemonnaies. Wir beide stehen eins, gegen unsere 2 Herzen. Bereit loszulaufen vor den 14 8000er Bergen. Der Nachname deines Vaters und ich würde gerne genauso heißen. 32 Zähne, du wirst sie alle an mir ausbeißen. 2 Geschichten, 1 Wahrheit, lass uns da mal genau bleiben. 1 Mauer. Ich mache Räuberleiter, weil ich weiß, was du denkst. 1 Liebe, aber 10 Onkel und 30 Cousins. 7 Ozeane und ich ertrinke in deinen Lügen. Ich verstehe nicht deine Gefühle. Das Chaos macht mich wütend. Meine Generation ist jetzt schon müde. 7 Kontinente und 7 Weltwunder. 7 Tage, bis Gott die Welt schuf. Ich habe das Gefühl, sie geht so schnell unter. 4 Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Uff, Mitte 20. Wird langsam Zeit für Kinder. Hartz IV klärt schon wie Tinder. Man packt alle Probleme irgendwie. Stimmt, wa? Doch was, wenn zu viel wird und ich die Normalität nicht mehr finde? Unter mir 5 Stockwerke, ich springe. Keiner hörte, dass ich aus meinem Käfig singe. Keiner nahm mich ernst, die Klippe, die Klinge, die Pillen. Keiner nahm mich ernst, die Grippe, die Schlinge, die Stille. 2 Seelen sind einzeln leblos. 1001 Nacht im Mondlicht. 160 Währungen und ich bin arm ohne dich. 1000 Engel und du hörst auf den Teufel, aber hör doch auf meine Worte und nicht auf die der Leute. Komm, wir streuen über die Scheiße einfach Glitzer. Instagram, Facebook und Twitter. 365 Tage und 12 Monate. Xenophon von Platon und Sokrates. 5 Schlücke, bis es wirkt. 2 Chancen, bis die Hoffnung stirbt. 5663 Bahnhöfe, doch der Zug ist schon abgefahren. Wie mein Kopf mein Herz beschützt, abgefahren. 3 Milliarden Bäume, 2 Lungenflügel und ich kriege keine Luft. Denn 350 Rezeptoren vergleichen alles mit deinem Duft. In 80 Tagen um die Welt fliegen. 10 Finger, 9 Planeten, ich muss 8 geben auf Wolke 7. 6 Sinne, 1/5 Rad und um 4 Uhr nachts 3 Zigaretten. Alles reißt in 2, doch ich habe ein Ass im Ärmel, ist da noch was zu retten? Kopfschmerzen im Gedankenkarussell, lass mal stecken. 1,4 Millionen Parkplätze. Aber welcher war nochmal der, wo wir zum ersten Mal gechillt haben? Weißt du noch das eine Lied, wo sich unsere Augenlider geschlossen haben? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Dankeschön. 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 Woo! Let's get up. Okay, 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 ich verstand, dankeschön. Übertreibt mal jetzt nicht, bleibt mal ruhig, beruhigt euch mal. Ich habe noch einen Text dabei. Bewahrt eure Energie auf. Was man auch noch sagen kann zur Vorstellung, ich teile das mal jetzt so ein bisschen auf. Mein Background, ich bin halb Türkin und halb Kurdin. Jackpot. Ich sag immer, Schizophrenien-Person steht vor euch. Das merkt man ein bisschen an den Texten. Ich spiele viel mit Wörtern, ich versuche ein bisschen alles so, ich sag mal, mit Redewendungen, mit Phrasen, mit Metaphern zu spielen, weil ich glaube, das ist die einzige Art und Weise, mit diesem Chaosleben irgendwie klarzukommen. Also, von daher, bei dem zweiten Text muss ich euch darum bitten, ein bisschen aufmerksamer zu sein. Der ist etwas, ich sag mal, schneller. Dieser Text heißt Apotheker und ich möchte, dass jeder von euch genau darauf hinhört, wann das Wort Apotheker noch einmal fällt. Okay? Got it, Apotheker? Stark, ist ja gut. Schön. Habt ihr gut in der Schule mitgemacht? Sehr gut. Fällt mir. Kriegt alle eine 1 plus mit Sternchen von mir. Und bewertet bitte für mich, ja, mit diesen hier, wo sind die Juroren? Juroren, ihr wisst Bescheid. Bitte eine 3. Nein, Quatsch. Okay, gut, Apotheker. Wir wissen zu viel und müssen noch viel mehr lernen. Vielleicht sollten wir mal was von Goethe lesen. Wir wissen, unser Weg steht noch in den Sternen, aber ist nicht schlimm, wir können Wolken lesen. 1,63 Meter und ich stelle dich in den Schatten. Ich wäre ja gern leise, doch ich kann es einfach nicht lassen. Ich gebe euch Poesie und dazu noch ein paar Fakten. Denn jeder hat eine Meinung, aber schweigt dann nach ein paar Takten. Was ist das? Poetry Slam oder Rap? Ich sag das, Jasmin, und das heißt, du kannst mich nicht kategorisieren, du Keck. Ich kenne keine Grenzen. Vielleicht, weil ich Kurdin bin. Das Leben ist komplex, ich suche nur den Sinn. Mache 1000 Fehler, aus Erfahrung wurde Instinkt. Wusstest du, dass ich auf meinen Straßen Dramaturgin bin? Ich mach dir einen Vorschlag. Ich gebe dir den ersten Punch, das nenne ich einen Vorschlag. Hast du genug oder willst du noch Nachschlag? Ich hab das hier satt, sodass ich Urlaub nachschlag. Und dich zurücklasse wie ein Rucksack beim Anschlag. Kontrovers. Jasmin, dein Ernst, hast du das gerade wirklich gesagt? Aber ey, das hier ist Poesie. Lass mal meinen Spaß. Oh boy, eine Frau und Hijab, aber ich weiß, ich bin schlau und begabt, ich verspreche euch. Eines Tages muss ich meinen Namen nicht mehr buchstabieren. Und vielleicht, wenn sie den Sinn von diesem Tuch kapieren, ich trage es nicht wegen Männern. Ich will nur auf das Gebot und Gottes Buch agieren. Du findest das hier höchst interessant, weil das so anders klung. Erstmal stabiles Präteritum. Und zweitens, machen einen Gedankensprung. Denn das ist Wortakrobatik. Mein Gehirn produziert das hier in Vollautomatik. Eine Berliner Göre, ich sag es frei heraus. Ich bin lyrischer, als die Polizei erlaubt. Bitte nicht einbuchten, Herr Wachtmeister. Die Reime lassen mir keine Ruhe wie Nachtgeister. Ich setze die Messlatte so hoch, die wird vom Burj Khalifa schwindlig. Und wegen meiner Coolness ist da oben auch noch windig. Ich bin Herzengewinner, Worterfinder und King für die Kinder. Ich bin Buchstabensumverschlinger. Ich bin Instagram-Fame in aller Herren Länder. Ja, für mich verändern sich sogar die Männer. Sie wollen sich um mich kümmern? Ich habe Business-Meetings mit ihren Müttern. 50.000 und 3 Kamele. Pack mich in die Nachrichten auf 3 Kanäle. Dieses Gedicht pocht krasser als Technoschrott. So viel Energie, du kriegst einen Elektroschock. Ey, Jasmin, komm mal klar, komm mal runter. Aber ich bin auf dem Weg an die Spitze. Ach, das Weltwunder. Ich werde immer reden, selbst wenn ich dafür sterben muss. Ich bin so tierlieb, ich gebe dir gern Pferdekuss. Und deine Ehre wird von mir genommen sein. Ja, ich nehme deine Ehre in Futur 2. Immer Classic wie ein paar Air Force. Siegessicher wie die US Air Force. Ich habe weniger als die auf dem Kerbholz. Merkt ihr? Preis des Lebens ist hoch und der Struggle ist wertvoll. Ich hatte eine Vision und fing an. Ich hatte Angst, mich zu verlieren in diesem Film, Mann. Ich muss es hier rausschaffen mit Singsang. Ist der Teufelskreis diese Ringbahn? Und Poesie verdreht mir den Kopf und alles dreht sich in meinem Kopf und wir drehen rund um unseren Block und diese Welt dreht sich im Trott. Sie glorifizieren immer mehr und überall gemachte Frauen. Aber ich bin all natural und trotzdem eine gemachte Frau. Ja, ihr seid alle Queens und eine Boss-Bitch. Ja, ich bin ich die Einzige, die sich schämen würde für diesen Begriff? Ihr streckt eure Zungen raus in euren Neon-Shirts. Ich mag keine Mitläufer, außer auf Demos, Girl. Ich schwöre, das ist nicht böse gemeint, das ist ernst gemeint. Du sollst du selbst sein, bitte, auch wenn das schwer erscheint. Dich nicht ablenken lassen, sondern Kopf und Herz vereinen. Wenn du nur deine Reize zeigst, dann geht er auch nur auf deine Reize ein. Und ihr denkt, meine Message ist es, mit Wörtern zu flexen. Nein, meine Message ist es, mit Wörtern was zu bezwecken. Verlier nicht dein Lächeln, egal weswegen du weinst. Und lass dich nicht brechen, egal um welchen Preis. Man erkennt nichts mehr vor lauter Schein. Das heißt, ich muss noch lauter sein. Die Zeiten, in denen wir leben, sind abartig. Du rettest Menschenleben und machst dich damit selber zum Täter. Courage wird also bestraft. Okay, ich nehme meine Reime und werde zum verbalen Gegner. Sei dir sicher, ich treffe sauber. Ob du das gut überstehst, sehen wir dann also später. Aber zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie Packungsbeilage und fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Dankeschön. Alt. Dankeschön. 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 Habe ich gerade auf der Bühne Boss Bitch gesagt? Nein. Oh Gott, okay. Ich hoffe, meine Mutter hat das nicht jetzt mitbekommen.
This girl is on fire. Oh mein Gott. Bei dir weiß man gar nicht, ob du rappst oder hast du eigentlich Flöhe im Arsch?
Geht so. Aber ich habe immer so einen Elan für die Poesie. Also immer, wenn ich Poetry-Auftritte mache, ich bin mehr an dem Text als der Text selbst. Weißt du, ich meine?
Ja. Also ich glaube, bei uns allen ist es gerade angekommen. Mein Bluthochdruck ist gerade ziemlich überschritten. Okay. Ich fand's echt krass. Also ein Riesenapplaus nochmal an Jasmin Poesie.
Möchtest du das anhaken?
Ja, ich habe mir jetzt nicht mehr.
Wir haben es fast geschafft. Ich gehe jetzt durch die Reihen und sammle die Kärtchen der Juroren ein. Wir sind schon über der Zeit und deswegen ist es jetzt auch eigentlich vorbei. Es gibt noch ein bisschen was zu trinken und vielleicht noch ein ganz bisschen was zu essen, wenn Sie dort in den Flur rausgehen. Aber Sie wollen wahrscheinlich noch wissen, wer gewonnen hat. Güldan, bist du bereit? Können alle Slammer vielleicht mal auf die Bühne kommen? Das sind heute Abend Samuel Ali und Faiza Yasmin Ayhan. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich heute Abend hierher gekommen sind. Das war die erste Veranstaltung. Ich hoffe, Sie sehen uns nach, dass wir noch nicht so ganz furchtbar professionell mit allem waren und dass wir irgendwie versucht haben, durch diesen Abend zu kommen. Gehen Sie gesegnet in diese Nacht und in diese Woche und vielleicht sehen wir uns zu einem anderen Preacher Slam hier wieder in der Urania. Ich